Deutschlandfunk. Hintergrund.
Prostitution. Kommt das Sexkaufverbot auch nach Deutschland? Von Gunnar Köhne.
Frauen werden in unserem Land jeden Tag aufs Abscheulichste missbraucht, zum Objekt degradiert. Und es geht ganz, ganz selten um Sex, das ist ja auch so ein Mythos. Es geht um Demütigung. Es geht darum, auch diese Frauen zu nutzen, zu benutzen, klein zu halten, Macht auszuüben.
Heute gilt Deutschland als das Bordell Europas mit allen Schattenseiten dieser Entwicklung.
Sie stilisieren in Ihrem Antrag das Prostituierten-Schutzgesetz als gescheitert. Woher wissen Sie das?
Und selbst wenn es 1, 2, 3, 4, 5 Freiwillige gäbe in diesem Land, dann bedeutet das doch nicht, dass wir bei über 80% wegschauen können. Das geht einfach nicht.
Das ist aber genau das, was mit einem Verbot passiert. Sexarbeit verschwindet eben nicht. Sie findet weiterhin statt, nur unter noch viel, viel schlechteren Bedingungen als vorher.
Am 23. Februar dieses Jahres fand, von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, eine Bundestagsdebatte über die Zustände in der Prostitution in Deutschland statt. Es war eine leidenschaftliche Auseinandersetzung, in der besonders die Abgründe des Sexgewerbes thematisiert wurden. Gesprochen wurde von Gewalt, Erniedrigungen, Zwang, Elend und Menschenhandel. Der von der CDU-CSU-Fraktion eingebrachte Antrag mit dem Titel »Menschenunwürdige Zustände in der Prostitution beenden, Sexkauf bestrafen« fordert, Freier und Zuhälter zu bestrafen. Außerdem sollen Prostituierte stärker geschützt und beim Ausstieg unterstützt werden. Mit anderen Worten, nicht der Verkauf, wohl aber der Kauf von sexuellen Dienstleistungen soll kriminalisiert werden. Dieser Ansatz ist auch bekannt als das nordische Modell. Denn es war Schweden, gefolgt von Norwegen und Island, das bereits vor 25 Jahren das Sexkaufverbot einführte. Heute gilt diese Regelung auch noch in Frankreich, Irland, Israel und Kanada. Der Antrag der Union zum Sexkaufverbot fand im Bundestag am Ende keine Mehrheit. Die Regierungsparteien der Ampel halten die bestehenden Strafgesetze gegen Gewalt und Menschenhandel für ausreichend, um die betroffenen Frauen zu schützen. Und dennoch, auch in Deutschland nimmt die Diskussion über eine freie Strafbarkeit zunehmend an Fahrt auf.
Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der es ein normaler Beruf ist, dass Frauen zur Ware degradiert und ihren Körper verkaufen.
Hanna Lill ist Mitglied des Prostituiertenhilfsvereins Sisters. Seit vielen Jahren setzt sich Sisters für das nordische Modell ein, also für ein Sexkaufverbot. Lill berichtet von den Zuständen auf dem berüchtigten Straßenstrich Berlins, der Kurfürstenstraße.
Es gibt Frauen, die sind wahrscheinlich gerade so volljährig. Dann die Ältesten haben Arthrose und entschuldigen sich, weil sie sich hinsetzen müssen, weil sie ein schlimmes Bein haben, weil sie nicht mehr stehen können. Dann berichten einem die Frauen, oh je, Entschuldigung, ich bin durch den Wind, ich bin seit 3 Tagen wach, weil sie oft immer verfügbar sein müssen, um sich kaufen zu lassen. Dann gibt es dort auf der Kurfürstenstraße sogenannte Verrichtungsboxen. Wenn man vor so einer Verrichtungsbox steht, dann riecht es schon 3 Meter davor nach Kot und Urin. Es gibt kein Licht darin, es ist absolut unwürdig und die Frauen müssen dort für 10 Euro sich kaufen lassen teilweise. Die meisten Frauen dort sind aus Bulgarien, Rumänien, Ukraine. Der Anteil der deutschen Frauen ist verhältnismäßig gering.
Solche Zustände wollte die damalige rot-grüne Bundesregierung 2002 eigentlich beenden. Galt Prostitution bis dahin als sittenwidrig, wurde es per Gesetz fortan zu einer offiziellen Dienstleistung. Prostituierte konnten sich kranken- und sozialversichern, sogar ihren Lohn einklagen. Die Folge war allerdings, die Zahl der Bordelle stieg, die Fälle von Zwangsprostitution ebenfalls. Dank EU-Freizügigkeit kamen immer mehr Frauen, vor allem aus Osteuropa, zum Anschaffen nach Deutschland. Die laxe Gesetzgebung verschaffte Deutschland den Ruf, das Bordell Europas zu sein. 2017 sah sich die Große Koalition genötigt, gegenzusteuern. Mit dem sogenannten Prostituierten-Schutzgesetz wurde eine Anmeldepflicht für Prostituierte eingeführt. Auch die Strafen für Zwangsprostitution wurden verschärft. Doch die Bilanz dieser Maßnahmen ist ebenfalls ernüchternd. Die Lage der geschätzt 250.000 Prostituierten in Deutschland hat sich nicht wesentlich verbessert. Ende 2022 gab es laut Statistischem Bundesamt bloß 28.280 bei Ämtern registrierte Prostituierte. Die meisten von ihnen waren zwischen 21 und 44 Jahre alt. Nur 18% von ihnen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft. Rund 35% hatten die rumänische und 11% die bulgarische Staatsbürgerschaft. Im September vergangenen Jahres forderte das EU-Parlament in einer Entschließung, also in einer nicht rechtsverbindlichen Erklärung, ein europaweites Sexkaufverbot nach dem sogenannten nordischen Modell. Die Abgeordneten stimmten mit 234 Stimmen für die Entschließung. Es gab 175 Gegenstimmen und 122 Enthaltungen. Das EU-Parlament fordert von der Kommission europaweite Richtlinien, die die Rechte der Betroffenen besser schützen. In dem der Entschließung zugrunde liegenden Bericht heißt es, dass rund 70% der Prostituierten in der EU Migrantinnen aus besonders prekären Verhältnissen sind. Weil Prostitution ein grenzübergreifendes Geschäft sei und einheitliche Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten fehlten, scheiterten bislang Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Ausbeutung. Die rheinland-pfälzische Europaabgeordnete Christine Schneider von der CDU sieht in der EU-Entschließung einen Durchbruch. Sie war Berichterstatterin ihrer EVP-Fraktion zum Thema Prostitution.
Es war am Anfang nicht klar, wie wir unsere Arbeit begonnen haben, ob es dafür eine Mehrheit im Parlament gibt. Und deshalb ist Bewegung drin. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Thema sexualisierte Gewalt insgesamt in dieser Legislaturperiode stark nach vorne gepusht haben, weil auch unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich das zum Ziel gemacht hat, dass wir in Europa dagegen auch vorgehen. Und natürlich ändert sich politische Diskussion, ändern sich auch die Eindrücke, die man hat. Und da hat es sicherlich einen Schritt in die richtige Richtung gegeben.
Sie spürt im laufenden Europawahlkampf, in dem sie wieder als Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen CDU antritt, in der Frage eines Sexkaufverbots einen Stimmungswechsel.
Wenn man denen auch dann beschreibt, was man in diesem Prozess erlebt hat mit Frauen, die ausgestiegen sind, mit den sogenannten Überlebenden, wenn sie davon berichten, von diesen Gesprächen, dann merken sie auch, dass bei vielen, die vorher gesagt haben, naja, und soll man da wirklich und überhaupt, dass denen klar wird, dass wir da wirklich ja was unternehmen müssen und dass wir diese Form des Menschenhandels, der sexuellen Ausbeutung einfach in Zukunft auch nicht mehr in der Form akzeptieren und zulassen dürfen. Dass wir es schaffen müssen, die Nachfrage in diesem Bereich auch zu reduzieren und auch eine Sensibilität dafür zu erwecken, dass es eben nicht okay ist, dass man sich sexuelle Leistungen kauft, dass man sich in die Position versetzt, Geld zu bezahlen und damit das Recht, den Körper von jemand anderem zu erwerben, dass das nicht in unser Menschenbild passt.
Doch wie funktioniert das sogenannte nordische Modell zur Bekämpfung der Prostitution eigentlich? Es beruht in Schweden, wo es 1999 erstmals eingeführt wurde, auf 5 Säulen. Zunächst einmal soll durch die Kriminalisierung des Kaufs von sexuellen Dienstleistungen die Nachfrage nach Prostitution eingedämmt und potenzielle Freier abgeschreckt werden. Zweitens, Prostituierte bleiben straffrei und sollen Unterstützung und Ausstiegshilfen bekommen. Die dritte Säule ist die Strafverfolgung von Menschenhändlern und Zuhältern. In diesen Zusammenhang gehört, viertens, auch die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Prostitution und Menschenhandel. Und die fünfte Säule betrifft schließlich den Bereich der Bildung. In der Öffentlichkeit und in den Schulen soll über sexuelle Ausbeutung und andere negative Auswirkungen der Prostitution aufgeklärt werden.
Es ist wirklich ein großer Erfolg, weil es den Blick der Gesellschaft auf Frauen in der Prostitution verändert hat. Wir wissen in Schweden, dass wir nicht von Gleichheit der Geschlechter sprechen könnten, wenn wir dieses Gesetz nicht hätten. Denn die Art und Weise, wie eine Frau in der Prostitution beurteilt wird, sagt viel darüber aus, wie man Frauen im Allgemeinen sieht.
Josefine Appelqvist ist eine der Gründerinnen der schwedischen Organisation Talita, die betroffenen Frauen hilft, aus der Prostitution auszusteigen. Anfangs seien sie noch skeptisch gewesen, ob so ein Sexkaufverbot wirklich funktionieren kann.
Wir hatten Angst, dass die Prostitution in den Untergrund gedrängt wird und es für uns schwierig werden könnte, die Mädchen zu finden, mit ihnen zu sprechen und ihnen Unterstützung anzubieten. Aber als das Gesetz eingeführt worden ist, haben wir unsere Meinung dazu geändert, weil wir mit den Frauen gesprochen haben. Wir haben sie gefragt, was sie denken, und sie sagten, dass sie erstmals das Gefühl hätten, dass das Gesetz auf ihrer Seite ist. Und wir haben auch gesehen, dass die Polizei begonnen hat, das Gesetz umzusetzen und die Freier festzunehmen. Sie nahm Kontakt zu den Frauen in der Prostitution auf. Und sie brachte die Frauen zu uns. Also nichts von dem, was wir befürchtet hatten, trat letzten Endes ein.
were afraid would happen actually happened.
Simon Häggström ist bei der Stockholmer Polizei mit einem Kollegen und zwei Kolleginnen zuständig für die Festnahme von Freiern in der schwedischen Hauptstadt. Um Freier ausfindig zu machen, durchforsten sie bloß die einschlägigen Sexannoncen im Internet, täuschen Besuchsinteresse vor, um die Adresse zu erfahren, und warten dann darauf, dass der Freier aus der Wohnungstür tritt.
Die Mentalität in Schweden hat sich grundlegend geändert. Es gibt kaum eine so schambehaftete Straftat, für die man verhaftet werden kann. Man riskiert seinen Job, seine Familie, sein ganzes soziales Netzwerk. Mag die eigentliche Strafe auch nicht so groß sein, es kommt noch eine soziale Ächtung dazu und das macht dieses Gesetz sehr wirksam, weil viele Männer Angst haben, deswegen erwischt zu werden, wegen der Scham.
2022 wurde das schwedische Gesetz noch einmal verschärft. Die Höchststrafe für den Kauf sexueller Dienstleistungen beträgt seitdem ein Jahr Haft. Wer zum ersten Mal erwischt wird, erhält eine Bewährungsstrafe und eine einkommensabhängige Geldstrafe. Es geht bei umgerechnet ein paar hundert Euro los. Für gut verdienende Freier können es schnell mehrere tausend Euro werden. 2022 wurden in ganz Schweden etwas mehr als 1000 Freier gefasst. Auch Anna Lidén hat die Arbeit der schwedischen Polizei schätzen gelernt. Ab ihrem 17. Lebensjahr wurde Lidén von ihrem damaligen Freund in Stockholm zum Anschaffen gezwungen, bis sie den Ausstieg schaffte. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Stadt Uppsala. Über ihre traumatische Zeit in der Prostitution hat sie ein Buch verfasst.
Ich kenne Leute, die heute noch Sex verkaufen und die wissen, wie ich es damals auch wusste, dass man sich an die Polizei wenden kann, wenn einem etwas zustößt. Ich kann mir auch Hilfe holen, zum Beispiel bei einem Psychologen, weil wir endlich als Opfer von Gewalt angesehen werden. Zustimmung kann man sich nicht erkaufen. Soll es genügen, zu sagen, oh, ich kaufe dich, du sagst ja und jetzt gehörst du mir? Davor sollten wir Frauen geschützt werden. Ich kann verstehen, wenn in anderen Ländern auf den Widerspruch bei uns hingewiesen wird. Warum ist nicht beides entweder verboten oder legal, Sex zu kaufen und zu verkaufen? Aber ich denke, es sollte überall so sein, um die Frauen zu schützen. Ich möchte, dass die Welt sieht, dass 99% der Frauen, die das tun, es nicht freiwillig machen. Irgendwo hat es angefangen. Man wacht nicht einfach auf und sagt, ich werde heute meinen Körper verkaufen. Irgendetwas ist da schiefgelaufen.
Viele Frauen haben, wie Anna Lidén, schon in ihrer Kindheit und Jugend Erfahrung mit Missbrauch, Gewalt und Drogen gemacht. Andere dagegen nennen sich selbstständige Sexarbeiterinnen und legen Wert darauf, nicht als Opfer gesehen zu werden. So wie die studierte Physikerin Undine de Rivière in einem Interview mit der Deutschen Welle. Sie arbeitet in Hamburg als Domina, laut ihrer Webseite für ein Stundenhonorar von 400 Euro.
Wenn mich jetzt Menschen kennenlernen, dann sehen sie natürlich, dass ich meinen Job gerne mache und dass ich sogar richtig Spaß dran habe. Und dann heißt es immer, ja, du bist aber die Ausnahme, aber die armen anderen verschleppten Menschen gehandelten und so weiter. Und ich finde es immer super schwer zu erklären oder rüberzubringen, was das für ein riesenbreites Spektrum ist an Lebensrealitäten. Und dann gibt es ein riesenweites Feld von Sexarbeitenden, die einfach nur ihren Job machen wollen und einfach nur Geld verdienen.
De Rivière kämpft gemeinsam mit etlichen anderen Kolleginnen in der Öffentlichkeit gegen jeden Versuch, das nordische Modell auch in Deutschland durchzusetzen. Ein Sexkaufverbot, so fürchtet sie, würde für sie und ihre Kolleginnen mehr Risiko bedeuten.
Das heißt, dieses Gesetz ist kein Schutz von Menschen in der Sexarbeit, sondern es soll ein Schutz der Gesellschaft vor Sexarbeit sein und soll abschreckend wirken und möglichst dazu führen, dass weniger Menschen in der Sexarbeit arbeiten. Das Wichtige ist, dass wir die Möglichkeit haben zu wählen, dass wir die Möglichkeit haben auch zu sagen, nee, du nicht oder das nicht. Und das ist was, was uns dieses nordische Modell, dieses Sexkaufverbot nehmen würde, weil es einfach die Kundenstruktur zugunsten derer verschiebt, die eher Grenzen übertreten.
Das immer wieder vorgebrachte Argument, ein Sexkaufverbot fördere die Gewalt gegen Prostituierte, weist Simon Häggström von der Stockholmer Polizei zurück.
Das ist einfach falsch. Sie können die Fakten selbst überprüfen. Vergleichen Sie Schweden mit Deutschland. Schauen Sie sich an, wie viele Frauen im Umfeld der Prostitution getötet wurden. Seit wir 1999 unser Gesetz eingeführt haben, wurden in Deutschland mehrere Frauen in der Prostitution getötet. Im gleichen Zeitraum haben wir in Schweden keinen einzigen Mord an einer Frau in der Prostitution erlebt. Und das sagt eine Menge aus.
Als Häggström 2009 zum ersten Mal in Deutschland auf Einladung der schwedischen Botschaft auf einer Veranstaltung sprach, kamen nur ein paar schwedische Landsleute. Das öffentliche Interesse an dem schwedischen Sexkaufverbot war in Deutschland gleich null. Heute redet Häggström vor vollen Sälen.
I've seen the brothels. The brothels in Germany are not consisting.
Ich habe die Bordelle gesehen. Die Bordelle in Deutschland bestehen nicht aus deutschen Frauen, die Sex verkaufen, um ihr Studium zu finanzieren. Die Bordelle in Deutschland bestehen aus denselben Frauen, die wir hier in Schweden antreffen. Es sind Frauen aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Albanien und so weiter. Frauen aus den ärmsten Verhältnissen. Wenn das ein normaler Job wäre, warum treffen wir dann nur solche Frauen in Schweden und in Deutschland? Eben, das ist kein normaler Job. Das ist Ausbeutung der am meisten gefährdeten Frauen.
Die schwedische Regierung setzte im Jahr 2008 ein Untersuchungskomitee ein, um die Wirkungen des Prostitutionsverbotes zu beurteilen. Zwei Jahre später legte das Komitee die Ergebnisse vor. Das Gesetz habe eindeutig abschreckende Wirkung auf Käufer sexueller Dienstleistungen, heißt es darin. Die Straßenprostitution sei um die Hälfte zurückgegangen. Das Verbot habe überdies einen normativen Effekt, betonen die Verfasserinnen und Verfasser. Die Einstellung der Bevölkerung zum Kauf sexueller Dienste habe sich verändert. Die Kriminalisierung werde von der Mehrheit befürwortet.
Wir müssen uns die Frage stellen, wie die Situation aussehen würde, wenn es erlaubt wäre, wenn es legal wäre, Sex zu kaufen und ein Bordell zu betreiben. Wir sind überzeugt davon, dass die Situation hier dann eine Tragödie wäre, denn Schweden ist ein reiches Land. Die Zuhälter und Menschenhändler können hier eine Menge Geld verdienen.
Auch Befürchtungen, die Prostitution könne in den Untergrund abwandern, wenn der Sexkauf kriminalisiert wird, hätten sich in Schweden nicht bestätigt, sagt Häggström. Escortdamen und Massagesalons böten ihre Dienstleistungen weiterhin auf frei zugänglichen Internetseiten an. Die deutsche Antiprostitutionsaktivistin Hanna Lill vom Verein Sisters sieht sich auch in diesem Punkt in ihrer Haltung bestätigt. Sie verweist auf die Erfahrungen während der Corona-Pandemie.
Also in Hamburg beispielsweise gab es Bußgelder während Corona, wenn die Frauen sich trotzdem prostituierten mussten. Und da war es eben schwierig, die zu erreichen, da mussten die sich verstecken. In Berlin gab es nur Bußgelder für Bordellbetreiber und Zuhälter. Da konnte man die Frauen weiterhin erreichen.
Bei allen Erfolgen des nordischen Modells, eine Untersuchung 2019 in Schweden ergab, dass trotz Verbots immer noch jeder 10. schwedische Mann mindestens einmal bei einer Prostituierten war, die meisten allerdings im Ausland, viele davon vermutlich in Deutschland, dem vielgeschmähten Bordell Europas. Doch damit soll es nach dem Willen der CSU-Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär, einer der Wortführerinnen in der Sexkaufdebatte, bald Schluss sein. In der Bundestagsdebatte im Februar sagte sie:
Ich bin mir sicher, wir werden irgendwann hier stehen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lang, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, und werden uns sagen, Wahnsinn, im Jahr 2024 konnte man noch Frauenkörper kaufen. Wahnsinn. Genauso wie wir heute hier stehen und sagen, es gab mal Sklavenhandel und es gab mal Kinderarbeit, bin ich mir sicher, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass wir das nicht mehr dulden.
Sollte die CDU im kommenden Jahr die Bundestagswahlen gewinnen, könnte das Thema Sexkaufverbot auch in Deutschland erstmals auf die Tagesordnung einer Regierung kommen.
Das war der Hintergrund. Prostitution. Kommt das Sexkaufverbot auch nach Deutschland? Von Gunnar Köhne. Redaktion Astrid Theil.